Hallihallo allerseits. Ja, und schon wieder ist Zeit für unser Abendgebet. Um 21.30 Uhr finden wir uns ja zusammen, viele von euch, auf der ganzen Welt und gehen in die Versenkung, in die Tiefe, in das Innere oder das Höhere. Und wir versuchen, das, was im Moment um uns herum tost und saust und tobt, loszulassen, uns daraus zu lösen, um für einen Moment in die Tiefe unseres Inneren zu gehen. Wir versuchen, den Punkt zu erreichen, wo wir einfach sind. Mensch sind. Aber in dem Moment möglichst befreit von vielen Einflüssen, die eben auf uns einstürmen, und stattdessen in der Stille und in der Ruhe zu beten. Herr, hilf mir, in dieser wilden Zeit, beruhige meine Sinne, beruhige meine Nerven, beruhige meine Seele. Lass mich still und ruhig werden und lass mich ins Vertrauen kommen. Lass mich in die Verbindung kommen zu dir. Zu dir, der du der Einzige bist, der für Ruhe und Ordnung sorgen kann. Und damit du dies tun kannst, muss vorher all das Wilde, was hier auf der Erde derzeit herrscht, erst einmal zusammenbrechen. Wir befinden uns genau in dieser Phase, wo wir das beobachten müssen, erleben müssen, nicht nur beisitzen, beiwohnen, sondern mittendrin sind im Geschehen. Heute ist ein besonderes Datum, ein besonderer Tag, der 21. Juli. Es gibt die Alten, die gesungen. Ihr kennt ja diese Geschichten, dass unsere Vorfahren viel mehr wussten als wir. Und da haben einige geraunt, dass dieser 21. Juli, ich glaube, das war 1929, der Tag gewesen sein soll, wo hier auf der Erde Entscheidungen getroffen wurden, von ganz oben. Die sind auch nicht von irgendjemandem hier getroffen worden. So wurde es jedenfalls überliefert, der hier irgendwie in einem Amt sitzt. Sondern eine ganz andere Stelle soll diesen Tag ausgewählt haben, um diese Transformationszeit auszulösen. Ja, das sind so Überlieferungen unserer Vorfahren. Also manche von ihnen haben fest daran geglaubt und haben deswegen diesen 21. Juli auch immer in Andacht begangen. Denn, naja, danach ist schon eine sehr bewegende Zeit losgegangen. Für die ganze Welt, nach dem Ersten Weltkrieg, in den Zweiten Weltkrieg hinein und dann in den Wiederaufbau und dann doch in stürmische Zeiten. Auch wenn wir in Mitteleuropa nicht so viele Auswirkungen hatten von zahlreichen Kriegen, aber die haben stattgefunden in den vergangenen Jahrzehnten. Jugoslawien, Irak, Libyen, Afghanistan, viele, viele mehr. Die Welt ist in Aufruhr und durch die Mikrobe ist der Katalysator eingeschaltet worden. Und es ist die Zeit, von der auch viele gesungen, gesprochen, berichtet haben. Diese Wassermann-Zeitalter. Phase, in die wir geraten sind. Und ja, jetzt sprechen viele von einem taumelnden Mond, der wiederum das Wetter auf der Erde beeinflusst. Andere rauschen mit raketenähnlichen und artigen Gefährten in den Weltraum und sagen, ah, hier kann man Tourismus installieren und Kontrollmechanismen für euch da unten, ihr Würmer auf der Erde. Es sind wirklich bizarre Zeiten, in die wir geraten sind. Und wenn das denn so normal in den Medien irgendwie berichtet wird, guten Abend, meine Damen und Herren, eine Gesellschaft aus Amerika unter der Leitung von dem Milliardär XY hat wieder eine Reise ins All gestartet. Wohlhabende Menschen können sich dem anschließen und können für so und so viele Millionen einen Weltraumrundtrip machen oder so ähnlich. Ich versuche das gerade irgendwie mir vorzustellen, wie das wirken muss für unsere Helfer da oben im Himmel, die unter der Ägide des Höchsten in einem hierarchischen System abwärts arbeiten, wobei die Hierarchie hier eher ein Kastenhandeln ist, weil jeder an seinem Platz der Wichtigste ist. Und man dort weiß, dass es keinen gibt, der besser oder nicht so gut ist, sondern dass nur in der Gemeinschaft, in der Stabübergabe, in der Staffelübergabe an die nächste Stufe, dass nur in diesem gemeinsamen Schwingen Ziele erreicht werden können und die Naturgesetze eingehalten werden können. Und ich versuche mir vorzustellen, wenn diese hohen Helfer wissend hier zu uns auf die Erde schauen und in diesem wirklichen Endgeschehen der alten Zeit beobachten, zu was wir uns hier aufschwingen wollen. Und die Leute wie du und ich, die ja gar nicht an diesen Entscheidungen teilgenommen haben, dass der Weltraum jetzt erobert wird, die hören das in den Nachrichten und sagen, ja mei, wir sind halt modern, gell? Wir sind schon viel weiter, als man denkt. So weit sind wir jetzt schon, dass wir jetzt in Weltraum, ja, den erobern wir jetzt. Den machen wir uns auch noch untertan. Uiuiui. Wir schaffen es noch nicht einmal, diese Erde in Ordnung zu halten. Wir haben es noch nie geschafft, vielleicht ganz am Anfang, in Frieden hier gemeinsam zu leben. Es war immer eine Achterbahn, hoch und runter. Ein Verfolgen, ein Morden, ein Plündern, ein Rauben, ein Enteignen, ein Entwürdigen. Und keiner hört auf damit. Diese Schraube dreht sich und dreht sich. Ganz oben in den Regierungen, noch weiter oben bei den ganz Wohlhabenden, um es sympathisch auszudrücken, bis zu uns runter, bis ins kleinste Glied der ganzen Kette. Wohlgemerkt, ich spreche nur von den Menschen. Ich spreche nicht von den Tieren. Die leiden unter uns. Ich spreche auch nicht von der Natur, denn die leidet unter uns. Die Natur, die Pflanzen, die Bäume, Fische, Vögel, alle Tiere bewegen sich im Rahmen der Schöpfungsgesetze. Aber der Mensch, der von Gott eingesetzt wurde, sich die Welt untertan zu machen, hat völlig versagt. Und jetzt am Ende schraubt sich dieser Mensch noch einmal in die Höhe, will auch die natürliche Intelligenz der Schöpfungsgesetze überwinden, indem eine künstliche Intelligenz, eine digital funktionierende Welt errichtet wird. Und wir sehen es schon bei den kleinsten Eingriffen der Natur, Überflutungen, tja, dann werden ganze Rechencenter von irgendwelchen Behörden außer Kraft gesetzt, Stromausfall, Blackout. Und dann war es aus mit der digitalen Existenz, mit der künstlichen Intelligenz. Futsch, funktioniert nicht. Da brauchst du wieder einen Kuli, ein Blatt Papier und einen Leitsordner, um eine Ordnung reinzubringen. Das werden wir jetzt sehr häufig erleben. Wie der Mensch mit seinen Erfindungen mit Vollkaracho auf die Mauer zurast. Und natürlich wissen wir alle, wie es ausgehen muss. Es geht gar nicht anders. Und selbst die größten Befürworter und Unterstützer der Intelligenz, der künstlichen Intelligenz, AI oder KI auf Deutsch. Jeder dieser Unterstützer weiß, dass die Sache zum Scheitern verurteilt ist. Und diese Cyberangriffe, all das ist ja angekündigt, es passiert ja jetzt schon jeden Tag. Auch daran gewöhnt man sich ja schon. Die Welt wird ja von willkürlichen Aktionen jeden Tag aufs Neue irgendwo ausgehebelt. Und man kann sich gar nicht mehr auf irgendetwas verlassen. Außer auf die Natur. Ja, und jetzt sagt der eine oder andere, ja, aber was ist denn mit den Überflutungen? Also Überflutungen hat es immer gegeben. Die haben auch gute Gründe. Die haben übrigens auch viele Ursachen. Und auch daran ist der Mensch natürlich nicht unschuldig. Aber es gibt eben auch, wenn wir an die Geschichte von Noah und der Arche Noah denken, es gibt eben auch Eingriffe von oben, wenn der Mensch es auf die Spitze treibt. Auf diese Weise soll ja auch Atlantis untergegangen sein. Das hatten wir ja hier auch schon mal gelesen. Andreas hat es neulich gesagt im Podcast, der Mensch hat die Demut verlernt. Und früher war es so, dass man die sogenannten Götter versucht hat zu beruhigen und günstig zu stimmen, wenn die Ernten schlecht waren, wenn es Hochwasser gegeben hatte oder Dürren. Und der Mensch hat nicht gesagt, ja, so ein Mist hier aber auch und ich bin ein Opfer, sondern der Mensch hat früher in Erwägung gezogen, dass da auch eingegriffen worden ist von oben wegen Fehlverhaltens. Diese Geisteshaltung haben wir nicht mehr. Die ist kaum noch existent. Aber es wäre vielleicht gut, wenn wir über solche Dinge mal nachdenken würden und auf die Idee wieder kommen würden, dass möglicherweise wir es einfach zu weit getrieben haben, viel, viel zu weit gegangen sind. Und wir haben heute im Podcast gesprochen über eine verrückte Situation in Genf bei der WHO, wo Herr Spahn mit Herrn Tedros zusammengetroffen ist, das ist der Chef der Weltgesundheitsorganisation. Und aus Versehen war die Fahne umgedreht, die deutsche Fahne. Und wahrscheinlich auch aus Versehen standen die vor einer großen Metallbüste, die Shiva darstellte, den sogenannten Gott der Zerstörung aus dem Hinduismus. Und jemand schrieb mir, ja Mensch, Shiva, das ist einer von vielen Göttern. Also man benutzt dieses Wort Götter auch wie selbstverständlich, also auch in anderen Religionen. Wenn wir über die hohen Wesenhaften sprechen, diese sogenannten Götter, sagen wir immer sogenannte Götter, oder wenn wir es schreiben, setzen wir es in Anführungsstriche, weil man es mal so genannt hat und diese Naturwesen, diese Elemente unter diesem Begriff kennt, Zeus und Jupiter und wie sie alle hießen, und die man wohl früher auch hatte sehen können, die durchaus existierten. Aber sie sind eben nicht mehr oder weniger als hohe Helfer des Schöpfers. Und wir haben nur einen Gott. Das ist das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. So heißt es. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen vergessen haben. Und wer diese Worte richtig verstehen möchte, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben. Ja, die meisten stellen sich unter diesen Worten viel zu wenig vor. Vielleicht macht man es sich zu leicht, denn wenn wir uns das einmal in Ruhe ansehen und diese Worte prüfen und mit uns selbst überprüfen, dann können wir natürlich überlegen, sind damit jetzt nur die früher sogenannten Götter gemeint oder welchen Gott bediene ich eigentlich in meinem Leben bei all meinen Entscheidungen? Wer in den Naturgesetzen schwingen will, dessen Aufgabe wäre es, bei allem, was er tut und sagt und denkt, versucht abzugleichen, stimmt dies überein mit den Naturgesetzen? Bei jedem Plan, den man fasst oder ausspricht, fragen, entspricht das den Naturgesetzen? Dazu muss man jetzt die Naturgesetze natürlich erst einmal kennen. Und wir sprechen öfter darüber, in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit werden die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze erläutert wie nirgendwo anders. Ich kenne kein vergleichbares Werk, wo, wenn wir die drei Bücher studiert haben, wir eine Anleitung bekommen haben, eine Anleitung, die unsere innere Stimme, unser Gewissen reaktiviert und einmal begonnen damit, in einen permanenten Zustand der Entwicklung kommen. Und diese Entwicklung für das Erkennen unserer eigenen Position als Mensch hier auf der Erde und auch im Jenseits, ist es wichtig, die Gesetze zu kennen. Ich gebe zu, wer Christ ist oder wer einer anderen Religion angehört, der hat ganz gewiss viel gelernt und hat sich spirituell weiterentwickelt, hat vor allem diesen Vorhang zur Seite geschoben, in dem tiefen Vertrauen, dass es da oben mehr gibt. Aber in den wenigsten Religionen, oder ich kenne keine, ehrlich gesagt, wird der Mensch derartig vor seine Verantwortung gestellt, wie es eigentlich nötig wäre. Also nehmen wir das Christentum, da wird man ja eher beruhigt. Also denke da immer wieder an die Übersetzung von Martin Luther, der ja, wie ihr wisst, die Bibel übersetzt hat, um auch eine einheitliche deutsche Sprache damit zu begründen. Das war ja eigentlich seine Aufgabe. Und nehmen wir mal die Übersetzung von Paulus. Paulus, der Apostel, der hat ja viel gesprochen über die Frage, wann werde ich anerkannt von Gott als würdig? Er hat es genannt, die Rechtfertigung vor Gott. Kann ich mich rechtfertigen vor Gott, dass er damit erkennt, dass ich würdig bin, dass ich so bin, wie er es möchte? Und Paulus hat viel gesprochen von der Rechtfertigung vor Gott durch den Glauben und durch die Taten, also diese beiden Dinge. Durch den Glauben und durch die Taten, das heißt, an den Früchten sollst du sie erkennen. Verhalte ich mich auch so, dass ich die Gottgesetze oder die Naturgesetze einhalte? Oder behaupte ich es nur und bewege mich doch weiter auf meinem leicht, mittelschwer oder ganz versündigten Terrain, je nachdem, mit wem wir es zu tun haben? Und als Luther die Übersetzung gemacht hat für die deutschsprachige Bibel, Da hat er den Schwerpunkt gelegt auf den Glauben und den Aspekt Rechtfertigung durch die Taten, die hat er so ein bisschen geflissentlich hinten runterfallen lassen, so by the way. Das ist aber der wichtigste Punkt. Glauben können viele, aber sie müssen natürlich auch in ihren Taten beweisen, dass sie verstanden haben, was sie glauben. Und es muss unter Beweis gestellt werden. Das heißt mit anderen Worten, nehmen wir mal, also ich spreche mal über ein Beispiel. Ich kannte mal eine christliche Gruppe irgendwo in Deutschland. Da war ich auch öfter für Vorträge. Und die haben wirklich auch, das waren sehr nette Leute und die haben auch sehr fromm einen Eindruck gemacht und haben auch gebetet und haben gesungen und hatten sogenannte Gottesdienste. Und wenn das vorbei war und man war vielleicht abends noch was essen und es wurde was getrunken, uiuiuiui, da ging auf einmal eine Post ab, die man da nicht erwartet hatte. Jedenfalls sagen wir mal, ich hatte das nicht erwartet. Und dann habe ich versucht herauszufinden, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber es war auf jeden Fall nicht gottgefällig, was da so passiert ist oder was ich beobachtet habe. Nun möchte ich damit übrigens nicht sagen, dass alle Christen so sind, weil es gibt auch ganz, ganz wirklich fromme Menschen, die sich bemühen, in dem Sinne zu handeln, dass sie nicht gegen die Gesetze verstoßen. Aber ich habe mich damals gefragt, weil das waren durchaus einflussreiche Christen, die als Vorbilder gegolten haben. Und mir wurde klar, ich habe da auch gesprochen mit einigen und habe gesagt, na ja, aber das passt ja jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz zu dem, über was wir da auch in der Andacht oder in dem sogenannten Gottesdienst gesprochen haben. Und da haben die gesagt, ach, man muss sich da nicht so viel Sorgen machen. Der Mensch nimmt alles viel zu ernst und viel zu schwer. Man hat nur dieses eine Leben, da glauben ja viele dran, dass es nur dieses eine Leben ist. Und das muss man natürlich auch an manchen Stellen genießen. Und das machen wir eben. Ja, und dann war das wurscht, ob das noch mit den 10 Geboten zusammengepasst hat oder eben nicht. Ja. An ihren Taten, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und das sind die Dinge, man kann natürlich jetzt viel nach außen schauen und sagen, der verstößt dagegen und der auch. Und ja, und in der Politik und sowieso und überhaupt. Und all das mag ja auch stimmen. Aber besser ist es, wir schauen uns selber einmal an und fragen uns, wenn wir im Gottvertrauen stehen, glauben wir wirklich an die Allmacht Gottes? Oder, ich gehe noch einen Schritt weiter, sind wir von der Allmacht Gottes überzeugt? Das würde nämlich bedeuten, tiefstes Vertrauen. Weil wir wissen, am Ende wird alles gut und wir können einfach im Vertrauen bleiben. Wenn ich allerdings dieses tiefe Vertrauen nicht habe, vielleicht auch deswegen, weil ich in mich selbst gar kein Vertrauen setze, jedenfalls nicht allumfassend, weil ich nämlich nicht allumfassend alles gebe, um in den Gesetzen zu schwingen, dann wird ja auch die Erwartungshaltung, die ich an oben habe, möglicherweise dadurch mitgeschwächt. Ja, und das ist der Moment, den wir immer besonders im Auge haben sollten, wenn wir im Begriff sind, eine Entscheidung zu treffen. Das kann eine ganz kleine Entscheidung sein für Belangloses oder eine ganz große. Und wenn wir im Begriff sind, eine Entscheidung zu treffen, obwohl wir genau wissen, dass sie gegen die Gesetze verstößt, dann ist das der entscheidende Moment, um das Steuer herumzureißen. Andernfalls gehen wir in eine Wegkurve hinein, die in eine andere Richtung als nach oben führen kann. Und wenn wir nicht aufpassen und uns das öfter passiert, umso schlimmer. Ihr kennt alle diesen Moment, wo eine innere Stimme sagt, sie sagt nicht deutlich, tu es nicht, das hört man nicht. Aber es ist ein Gefühl, es ist ein Flash, ein kurzes Aufflammen eines Wissens. Besser nicht, jetzt besser nicht. Und der Moment muss festgehalten werden, muss angeschaut werden und muss dann, auch wenn es vielleicht in dem Moment unkomfortabel aussieht oder blöd oder da muss ich ja eine Entscheidung rückgängig machen oder ich muss jemandem etwas erklären oder sogar ganz vielen Leuten etwas erklären, was sie vielleicht gar nicht verstehen können, trotzdem tun. In dem Moment an die Wahrheit gehen, an die Naturgesetze, an das, was ich darf und wo die Grenze ist zu dem, was ich nicht mehr tun darf. Ich weiß, ich spreche jetzt auf einem gewissen Niveau, wo nicht jeder mitgehen kann, weil es wirklich ins ganz verzwickte Detail geht. Die, die hier schon länger im Kanal sind und geistig mitarbeiten, da können mir gewiss einige folgen. Für andere, die vielleicht, ist egal, ich versuche es zu Ende zu bringen. Wer folgen möchte, der folgt. Dass diese Entscheidung an der entsprechenden Stelle zu treffen, zimmert unser Schicksal. Wir zimmern unser Schicksal selbst. Denn der Mensch muss ernten, was er gesät hat. Und er wird vielfach ernten. Er muss, es heißt nicht, er darf ernten und nur die guten Früchte. Er wird alles ernten, was er gesät hat. Und wenn er wieder besseren Wissens, und das Wissen steht nicht in einem Satz mit Ausrufezeichen vor euch, oder es ruft jemand an und sagt, mach das nicht, das ist eine schlechte Entscheidung, sondern das ist ein Ding über Bruchteile von Sekunden in euch. Da sind die Helfer, da sind die Hinweise, die ihr ernst nehmen dürft und müsst, wenn ihr spürt, ihr wisst es. Das Gewissen sagt es euch und Gewissen, da steckt das Wort Wissen drin, wir wissen es. Man kann sogar noch weiter gehen. Das ist ein G-Wort, es fängt mit G an, Gewissen. Und es ist das Wissen von Gott, das Gewissen. Und es ist das Wissen von Gott, das in uns als Funke gepflanzt ist. Und wir wissen genau, was richtig und was falsch ist, ob wir gläubig sind oder nicht, ob wir Gott als Schöpfer anerkennen wollen oder sagen, ich bin Atheist, ich glaube an nichts, aber ein Atheist glaubt ja nicht an nichts, weil er glaubt ja daran, dass er nichts glaubt, also glaubt er wieder an etwas. Jeder von uns weiß genau, was er darf und was er nicht darf. Das heißt, es ist nicht unser Wissen oder Gewissen fort oder weniger geworden, sondern wir sind unfähig geworden, darauf zu hören. Wir können es gar nicht mehr. Das müssen wir ändern. Dazu müssen wir in die Selbstbeobachtung gehen, in die innere Stille, uns versenken, ins Gebet und Gott bitten, Herr, schenk mir Erkenntnis. Erkenntnis, das heißt, er ist er da oben und wir dürfen ihn kennen. Und je mehr wir ihn kennen und seine Gesetze, desto tiefer wird unsere Erkenntnis. Lass uns dafür beten, dass wir in die Erkenntnis kommen mögen, darüber, wer wir wirklich sind und was wir wirklich dürfen. Und wo unsere Grenzen sind. Wir werden jetzt an die Grenzen gebracht. Mehr und mehr. Wohl dem, der es schafft, ehrlich zu sein. Und wohl dem, der es auch schafft, vielleicht unkomfortable Entscheidungen zu treffen für den Moment. Aber wenn er weiß, ich kann gar nicht anders, ich darf nicht anders, dann schlägt er den richtigen Weg ein. Und wir alle, wie wir hier sind, haben da große Defizite. Lasst uns mehr mit unserer inneren Stimme sprechen. Auf das hören, was aus dem Inneren kommt, denn es wird uns gegeben von oben, von den Helfern und durch die Gesetze. Die Naturgesetze sind in uns gepflanzt. Sie sind in unserem Gewissen.